So, wie sah es denn Weihnachten aus? Habt ihr euch schön beschenken, wie nennt man das, beschenken lassen? Beschenken lassen? Ja, ne? Hattet ihr schöne Geschenke gehabt? Ja, ne? Also, es war früher, ja, Johannes, genau. Es war halt früher so, ich saß unter dem Weihnachtsbaum oder daneben und da waren viele Geschenke. Und man hat natürlich sich die Geschenke angeschaut und da waren kleinere und mehr größere. Und man hat sich schon gewünscht, dass der größere für dich ist. Das ist halt so. Und 1973 hat eine Gemeinde so ein Experiment gemacht. Also viele finden es fies, ich fand es eigentlich okay. Die haben unter den Weihnachtsbaum viele Geschenke reingetan und da waren verschiedene, sehr kleine und sehr große. Und da hat man den Kindern gesagt, nach der Reihe, sucht ihr ein Geschenk aus. Ja, das war ja klar. Also das erste Kind hat das größte Geschenk genommen, aber er durfte es nicht auspacken. Man durfte es nur auspacken, alle zusammen. Und am Ende, da haben manche Kinder sogar geweint und waren böse, weil die nur solche kleinen Dinger bekommen haben oder so klein. Und als sie ausgepackt haben, haben die bemerkt, dass in jedem Geschenk das Gleiche drin war. Und die Gemeinde wollte halt mit dieser Geste oder mit dieser Art einfach zeigen, es ist nicht wichtig, wie es von außen aussieht. Es ist nicht wichtig, wie die Verpackung ist. Die landet sowieso im Müll, egal wie schön die ist. Ist halt so. Es zählt, was innen drin ist. Und dieses Prinzip möchte ich eigentlich heute auf das geistliche Leben übertragen. Gott hat uns wunderbar gemacht und in seinen Augen sind wir einzigartig und wundervoll. Doch diese Verpackung, die landet nun mal irgendwann, egal wie gut oder egal wie schön die ist, die landet nun mal irgendwann, ja, und wird zu Staub und vergeht. Und es bleibt nur das, was Gott letztendlich neu gemacht hat, das, was in mir innen drin ist. Und jetzt ist das nicht schwer, wir haben ein neues Jahr, um was sollen wir uns denn mehr kümmern? Um das, was vergeht oder was in die Ewigkeit zu Jesus kommt. Somit möchte ich dich heute ermutigen und mich ermutigen für das neue Jahr, eigentlich um unseren neuen Zustand, um die neue Kreatur, die Gott geschaffen hat, um uns mehr drum zu kümmern, nicht um die Verpackung. Und ich möchte, dass wir unser Blick heute wieder auf Jesus Christus ausrichten, auf diese verlassene Stätte, damals, wo Jesus Christus starb für uns. Da, wo er uns das neue Leben geschenkt hat, da, wo der Neuanfang war. Wir müssen nicht mehr das alte Leben führen. Wir sind dann eine neue Kreatur, sagt uns die Schrift, die zu einem besseren Leben geschaffen wurde. Wir wurden von Gott neu gemacht. Also lasst uns doch stolz dieses neue Leben ausleben. Und ich möchte uns heute eine Geschichte erzählen und ich habe sie schon mal erzählt vor längerer Zeit und ihr wisst die wahrscheinlich noch, aber das ist nicht schlimm. Ich möchte euch die Geschichte von Charlie erzählen. Charlie ist eine kleine Raupe. Es gehört nicht zu den Ameisen, die den ganzen Tag bauen und fleißig ist. Nein, Charlie ist eine kleine grüne Raupe. Und so sitzt Charlie da und stopft sich den Magen voll, den ganzen Tag. Er frisst alles, was so einfach ihm in die Gegend kommt. Er tut das den ganzen Tag. Bloß kein Sonnenschein, er lebt in seinem kleinen verfaulten Blatt. Und er will gar nicht unter der Sonne sich braten, nein, immer da, wo dunkel und schlecht ist. Und am nächsten Tag steht er wieder auf, geht aus dem faulen Blatt raus, an der Pfütze vorbei, klettert den Stängel hoch und frisst und frisst und frisst, was das Zeug hält. Ab und zu, in so schwachen Momenten des Lebens, blickt Charlie nach oben und sieht diese wundervollen Schmetterlinge und sagt, ah, oh, ist das schön, das ist ein Leben, ich würde so gerne das ausleben. Aber ich bin nun mal eine kleine, dicke, grüne Raupe, geht nicht also. Und so klettert Charlie abends wieder runter, den Stängel runter, an der Pfütze vorbei, in sein faules Blatt und das ist sein Leben. Eines Tages, und das ist jetzt keine Überraschung, eines Tages passiert was mit Charlie. Es findet eine Verwandlung statt. Charlie steht morgens auf und er merkt, er ist ganz anders. Er ist ein Schmetterling. Er breitet seine Flügel aus und denkt, oh, herrlich, endlich ist es soweit. Charlie geht also aus dem Haus und packt seine Flügel, geht an der Pfütze vorbei, klettert den Stängel hoch und frisst. Es schmeckt nicht mehr so richtig, aber er hat das sein Leben lang getan, also kann es ja nicht mehr schlimm sein. Aber er klappt irgendwann auch seine Flügel zusammen, abends klettert den Stängel hoch, geht an der Pfütze vorbei und geht in sein Laub. Und eigentlich, wenn wir das so Charlie anschauen würden, würden wir sagen, Charlie, was machst du da? Breite deine Flügel und flieg. Was sitzt du da die ganze Zeit? Du wurdest doch jetzt neu gemacht. Und nicht, dass Charlie es nicht weiß. Charlie trifft sich jeden Sonntag auf der Sonnenblumenwiese mit anderen Schmetterlingen. Da tauscht er sich aus mit ihnen, wie man den dreifachen Salto so hinkriegt, mit Anlauf oder ohne Anlauf, da wird so viel gesagt. Und wo der beste Honig auf der Blume ist und überhaupt, wo es am schönsten ist. Für Charlie ist dieses Treffen eigentlich mehr eine Qual. Wir müssen ehrlich sein, er muss früher aufstehen, denn es geht nicht einfach so, er fliegt ja nicht wie die anderen, sondern er steht auf, geht an der Pfütze vorbei, klettert nicht den Stängel hoch, sondern geht weit und weit und weit. Er muss ja zu der Wiese und das dauert ja lange. Denn er muss sehr, sehr lange gehen. Und er trinkt nicht einen Kaffee aus, sondern er trinkt zwei und drei Kaffee, bis alle weg sind. Denn keiner darf ja sehen, dass er nicht fliegt. Und dann klettert er den Stängel runter und geht an allen Pfützen vorbei in sein verfaultes Blatt. Und so sitzt er Sonntag auch und liest in seinen Schmetterlingsbüchern die Thermik für Anfänger, doppelter Flügenschlag der brasilianischen irgendwie Schmetterlings. Und er kennt alles. Er weiß alles vom Fliegen. Charlie ist ein Experte. Aber wisst ihr, was er nicht macht? Charlie fliegt nicht. Er genießt dieses Leben gar nicht als Schmetterling. Er lebt in seinem verfaulten Blatt. Ich gebe zu, diese Geschichte steht nirgendwo in der Bibel, weil sie so unsinnig ist wie du und ich, die wir geschaffen sind zu einem neuen Leben, aber wir nutzen es gar nicht. Und das findet Gott nicht in Ordnung. Denn dazu wurdest du nicht geschaffen. Du wurdest nicht zu einem 0115 Leben erschaffen, dass du einfach dahin vegetierst als Christ, sondern du wurdest neu in Gottes Kraft geschaffen, ein neues Leben zu erleben und zu führen. Und du tust das nicht. Du bist wundervoll von Gott gemacht, also hör auf, in dein verfaultes Blatt zu gehen und dort zu leben. Und ich bete, dass heute Charles Verwandtschaft hier nicht sitzt. Aber wenn ich an mein Leben denke, dann stelle ich fest, dass ich auch oft, genau wie Charles, so eine Identitätskrise habe. Ich sage mir so oft, und ich möchte dir heute auch sagen, breite die Flügel aus und flieg einfach. Lebe dein Leben, was Jesus Christus dir gegeben hat, aus. Und ich möchte mit uns einen Text lesen. Ja, das ist Charlie übrigens. Und dieser Text steht in Epheser 4, 20 bis 32. Erstmal 20 bis 24. Ihr aber habt Christus nicht also gelernt, so ihr anders von ihm gehört habt und in ihm belehrt, wie in Jesus ein rechtschaffenes Wesen ist. Ist eine schwierige Übersetzung, ich gebe es zu. So legt nun von euch ab, nach dem völligen Wandeln, den alten Menschen, der durch Lüste im Irrtum sich verderbt. Erneuert euch aber im Geist eures Gemüts und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in Rechenschaft, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten. Denn wir sind Glieder voreinander, zürnet und sündigt nicht, lasset die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebet auch nicht Raum dem Lästerer. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes, auf das er habe, zu geben den Dürftigen. Alles, was da im Prinzip steht, ist, lass los. Lass das Alte sein und nimm das Neue an. Die Bibel sagt in 2. Korinther 15, 17, dass seitdem wir Kinder Gottes sind, sind wir eine neue Kreatur. Etwas Neues ist passiert. Wir haben eine neue Geburt. Jetzt leb nicht, wie du gelebt hast, sondern lebe dein herrliches Leben aus. Und dieses Leben zu leben funktioniert nicht, wenn wir nur einmal das einander sagen. Bei unserer Bekehrung. So, jetzt bin ich neu. Nein, das müssen wir uns jeden Tag neu sagen. Und jeden Tag wollen, dieses Leben zu leben. Die Aufforderung von Paulus sagt, leg das Alte und zieh das Neue an. Es ist ein aktives Prozess wirklich, den du wollen und machen musst. Diesen neuen Menschen musst du nicht erschaffen, das ist das Schöne. Denke dran, du musst es nicht neu machen, du bist schon neu. Du musst es nicht vollbringen irgendwie, nein, du musst es einfach, was du bist, leben. Lass das, was Gott geschaffen hat, real leben. Und ja, mit der Sichtbarkeit nach außen ist Leben, da haben wir eine Schwierigkeit. Darum gibt Paulus hier uns sozusagen 5 Beispiele. Ich habe 5 Sachen, die ihr mitbringt, sagt Paulus, die ihr aber sein lassen sollt. Und ich habe 5 Beispiele, die ihr anstelle dessen tun sollt. Das ist eigentlich ganz gut. Das, was ihr wegnehmen müsst, da habe ich was, damit ihr füllen könnt. Und ich gebe euch noch sogar eine Begründung, sagt Paulus am Ende. Seht mal, fangen wir mal mit einem Vers an. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voreinander. Merkt ihr, das alte Ablegen, die Lüge, hör auf, Charlie, hör auf zu lügen und nimm die Wahrheit an. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir alle Glieder eines Leibes sind. Schon interessant, dass Paulus hier etwas anspricht, was mit der Zunge zu tun hat, als erstes. Vielleicht, weil das ein Bereich ist, wo wir sehr oft die Flügel unter die Achseln stecken und dann ja nicht sichtbar nach außen zeigen. Dabei hat die Zunge eine unglaubliche Macht, eine sehr, sehr starke Macht. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, es ist eine wahre Geschichte, von 4 Journalisten einer Tageszeitung in Denver, circa 1899. Den 4 Journalisten wurde ein Thema gegeben. Nicht ein Thema, sondern ein Auftrag. Ihr müsst bis morgen etwas schreiben, was Schlagzeilen machen wird. Das Problem ist, es gab nichts. Und alle 4 hatten überhaupt keine Idee. Und die waren von unterschiedlichen Zeitungen. Jeder von den 4 hat gesagt, okay, wir fahren zum Bahnhof, stellen uns dahin und gucken, wer vorbeifährt. Und dann schreiben wir, der und der ist vorbeigefahren. Irgendein Senator oder irgendjemand. Jemand wird da schon vorbeifahren. So treffen wir sich 1899 am Bahnhof, alle 4, und merken, es passiert nichts. Irgendwie kommt keiner vorbei. Dann entscheidet einer von den 4, wir machen das so, wir denken uns eine Geschichte aus. Es muss halt etwas sein, was weit zurückliegt und nicht hier stattfindet, damit es keiner nachvollziehen kann. Dann trinken sie ein Gläschen oder 2 und kommen auf so eine Idee. Es könnte ja sein, und lasst uns das auch schreiben, dass am Bahnhof oder dass die Regierung am Bahnhof Ingenieure nach China schicken lässt. Das ist eine Goodwill-Aktion und ja, die fahren da vorbei und sie fahren nach China, weil die Chinesen, gelogen natürlich, bereit sind, ihre chinesische Mauer niederzureißen. Und Amerika schickt schon die Ingenieure dahin. Als Kennzeichen sozusagen, dass die sich für den Weltmarkt öffnen. Gesagt und getan, die Redaktion ist begeistert, alle sind begeistert, es ist eine Schlagzeile durch und durch und natürlich wird es getippt. Und so dauert das nicht lange, circa 2 Wochen, es geht weiter und weiter. Die Schlagzeilen kommen nach China oder China. Und dort erfahren die Chinesen, dass die Amerikaner schon oder die Regierung schon Ingenieure schickt, um ihre Mauer einzureißen. Das ist sehr, sehr übel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass damals Fremdfeindlichkeit eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Und so eine patriotische Gruppe, religiöse, fanatischer, das als Anlass nahm, die Ausländer und auf alle Ausländer und auf alle Weiße sich zu stürzen. In den nächsten Monaten starben ca. 255 Missionare damals und 300.000 Christen, die versucht haben, das irgendwie aufzuhalten. Eine große Katastrophe in der Missionsgeschichte. Wie fing das an? Mit einer kleinen Lüge. Wahrscheinlich war das nicht das Einzige. Davor hat das Land schon sehr viel Aufruhr gehabt. Aber so ein Funke hat etwas gebracht. Eine kleine Lüge, aber so viel Auswirkung. Leg die Lüge ab und rede die Wahrheit. Wisst ihr, wir haben einen Vers in Johannes Evangelium. Dort heißt es, ihr habt den Teufel zum Vater und euer Vater Gelüste wollt ihr tun. Denn er ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm, denn er lüget. Er lüget, redet, so spricht er aus dem eigenen. Denn er ist der Lügner und der Vater der Lüge, sagt Jesus. Charlie, warum lügst du, obwohl du zur Wahrheit berufen bist? Charlie, lügst du, wenn du ein Lied singst, Sonntagmorgen auf deiner Schmetterlingwiese? Das Höchste meines Lebens, dich kennen, Herr? Aber übrigens habe ich eigentlich keine Zeit für meine Mitmenschen, keine Zeit für die Gemeinde. Nein, ich habe keine Zeit. Ich will auch irgendwie nicht. Bibel lesen? Ach, nein. Wozu? Ich weiß doch schon alles. Und ich rede gar nicht von 91% laut der Statistik, die jedes Mal lügen. Nein, ich rede auch von Christen, wo der Prozentsatz übrigens auch gar nicht mal so weit liegt. Vielleicht lügt man, weil man manchen geladenen Situationen aus dem Weg geht. Das könnte jetzt unangenehm werden. Lieber sage ich nicht die Wahrheit, dann ist das einfacher. Hast du eigentlich die E-Mail mir rausgeschickt? Was, E-Mail? Ja, natürlich. Hast du sie nicht bekommen? Nein. Ach, ist wohl verloren gegangen. Mache ich nochmal, klar. Das sind so Kleinigkeiten. Aber Charlie, du wurdest doch zur Wahrheit geboren quasi. Wieso lügst du? Wie schlimm, wenn ein Organ das andere anlügt. Ja? Jesus Christus sagt, ihr seid Glieder voreinander. Wie schlimm ist es, wenn ein Finger dem anderen sozusagen oder dem Gehirn nicht das Gleiche sagt oder nicht das sagt, was mit ihm passiert. Stell dir vor, du würdest den Finger einklemmen. Und dann fragt dein Gehirn, Finger, alles gut? Finger sagt, ja sicher, natürlich. Es tut nicht weh? Nein, es tut nicht weh. Ich soll nicht die Tür aufmachen? Nein, nein, das ist in Ordnung. Ich kannte mal ein Mädchen, als ich in der Zivildienst war. Die hat bei uns 2 Wochen gearbeitet. Sie hatte ein kleines Problem. Sie hatte kein Sättigungsgefühl. Und das ist übel. Das ist eine Krankheit. Das ist richtig Leid. Da hat einfach ein Organ dem anderen nicht gesagt, was gerade stattfindet. Und das ist ganz, ganz schwer. Und Jesus Christus sagt, ihr seid doch Glieder voreinander. Ihr gehört zusammen. Wenn einer den anderen anlügt, wenn ihr nicht die Wahrheit redet, dann stimmt doch was nicht. Ihr tut euch selber weh. Lügt nicht, weil ihr Glieder seid. Lügen ist oft so ein Hinderungsgrund für die Gemeindearbeit, haben früher Missionare so oft gesagt. Gemeinde wächst nicht, was ist passiert? Etwas stimmt nicht. Etwas funktioniert hier nicht. Übrigens, als die erste Gemeinde da war in Apostelgeschichte, und da waren 2 Menschen, Hananias und Saphira, sie kamen zu Petrus und haben ihn angelogen. Gott hat ganz radikal reagiert, weil Lüge nicht in die Gemeinde gehört. Wollen wir uns den nächsten Vers angucken? Und er hat was für die Hitzköpfe. Zürnt, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebet auch nicht Raum dem Lästerer. Den Zorn, was sollen wir sein lassen? Den Zorn? Nein. Zorn ist hier nicht gemeint. Da steht nicht, dass wir den Zorn sein lassen, sondern wenn wir im Zorn sind, so sollen wir nicht sündigen. Es gibt Zorn, der nicht zur Sünde fällt. So ein heiliger Zorn. Gott zürnt auch sehr, sehr oft, steht in der Bibel, aber er sündigt nicht dabei. Nicht jeder Zorn ist eine Sünde. Das macht die Sache so schwer. Eine Faustregel. Wenn du immer in den Gedanken zürnst und es geht um dich, es geht um deine Sache, um deine Wünsche, dass du in der Mitte des Ganzen stehst, dann könnte es schwierig sein. Dann ist der Zorn vielleicht gar nicht so heilig. Dann könnte es eine Sünde sein. Aber 95% des Ganzen, da dreht sich der Zorn immer um uns. Aber manchmal steht der andere im Vordergrund. Vielleicht steht ab und zu Gottes Sache im Vordergrund. Und da zu zürnen und da irgendwie Eifrigkeit zu zeigen, ist gar nicht mal so schlecht. Gott sagt, zürn, so sündigt nicht. Herr, schenke mir die Kraft und wirk durch mich, dass ich nicht explodiere, wenn ich zürne, dass ich nachdenke. Wann werde ich zornig? Wenn der Zorn meine Gefühle übernimmt. Dann übernimmt er auch meine Handlungsweise. Noch dazu sagen die Experten, wenn der Mensch zürnt, dann weicht und sinkt sein IQ. Also ganz grob ausgedrückt, beim Zorn wird der Mensch ein bisschen dümmer. Deswegen kann er nie wirklich weise handeln dabei. Es funktioniert einfach nicht. Lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Das heißt, nimm den Zorn oder nimm das nicht in die Nacht und nicht am nächsten Tag. Das bedeutet jetzt nicht, dass du alles vor dem Abend sozusagen klären solltest. Manche Dinge kann man nicht klären. Manche Dinge, die brauchen vielleicht sogar ein bisschen Zeit. Das ist damit gar nicht gemeint. Es heißt hier nicht, im Zorn ins Bett gehen, sondern dem Herrn oder den Herrn zu bitten, diesen Zorn von sich selber wegzunehmen. Es bedeutet nicht, sofort zu der anderen Person zu gehen und sagen, oh, gleich geht die Sonne unter, ich muss das klären. Damit ist gar nicht gemeint. Manchmal brauchen wir Zeit, um nachzudenken. Manchmal brauchen wir Zeit, um darüber zu beten, um zur Ruhe zu kommen. Aber wir können immer Gott bitten, dass er den Zorn wegnimmt, dass er gar nicht sozusagen Raum uns gibt. Und hier steht etwas, gibt nicht Raum dem Lästerer. Das kommt so aus dem militärischen Sprachgebrauch. Es gibt nicht dem Teufel strategischen Vorteil, heißt das. Denn wenn du voller Wut bist, dann hat er einfaches Spiel mit dir. Denke dran, unser IQ sinkt dabei. Und er kann ganz einfach dich übernehmen. Er kann dich ganz einfach sozusagen lenken. Gib nicht Freiraum. Das nächste, was steht, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes, auf das habe zu geben den Dürftigen. Der Vers war sehr wichtig für die Epheser damals, denn es war eine Hafenstadt und es gab richtig eine Kette von Leuten, die gewerblich wirklich geklaut und gestohlen haben. Stehlen war verbreitet unter den Sklaven. Denn sie wurden oft gar nicht gut behandelt und dafür haben die bei den Herren geklaut. Paulus richtet sich an sie und sagt, stehlt nicht mehr. Hör auf zu stehlen. Mensch, leb jetzt neu und stehle nicht mehr. Aber wir machen das doch nicht. Stehlen unter den Christen auf keinen Fall. Das kommt gar nicht vor. Aber es gibt manche Dinge, und das ist so eins der bekanntesten, wenn man so an die Steuererklärungen denkt und an manche Sachen, dass man manchmal gerne doch so die Werbekosten oder noch irgendwas ein bisschen höher setzt. Das ist so gar nicht mal so schlimm. Mir hat ein Berufsfahrer erzählt, als er bei mir saß, wir haben uns irgendwie unterhalten, und dann kamen wir auf dieses Thema, ich weiß auch nicht warum. Er sagte oft, wenn er fährt und Zigaretten kauft und dann soll man irgendwas aufschreiben, dann fragt der Mann, der ihm das verkauft, schon oft, soll ich das unter Benzin schreiben? Und er so, ja, kann ich absetzen. Solche Kleinigkeiten. Der Herr hat dich erkauft und er hält dich und sagt, stehle nicht mehr. Ich werde für dich sorgen, ich werde schon alles tun. Charlie, warum läufst du weg? Warum fliegst du nicht? Lass uns ablegen, das Alte nehmen und lasst uns neu das Leben, zu was wir geschaffen sind. Lasst uns jetzt zu einer sehr, sehr wichtigen Gruppe kommen, die Dummschwätzer. Vers 29. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern was nützlich zur Besserung ist, wo es Not tut, dass es holdselig sei zu hören. Sehr schwieriger Text, aber wir denken ja immer an die Menschen, die einfach Witze, irgendwie dreckige Witze erzählen oder etwas, was gar nicht so passt. Aber hier ist das gar nicht gemeint. Hier wird gesagt, lasst kein faules Geschwätz von euch. Es gibt Geschwätz oder Gerede, was irgendwie vielleicht gut war eine Zeit lang. Aber jetzt ist es faul. Es hat gar nicht Platz. Es hat gar nicht Sinn, jetzt das zu tun. Es kann durchaus sein, Nicht alles, aber es kann durchaus sein, dass es in Ordnung war. Aber jetzt darfst du es gar nicht sagen. Faules Geschwätz, es stinkt und schädigt, ganz einfach. Es kann nicht sein, dass dieses Wort gesagt wird. Es ist Fehler am Platz, es ist faul. Aber faules Geschwätz würde doch nie in der Gemeinde vorkommen, oder? Oder wird doch ab und zu getuschelt. Oh, ich wollte dir das nur sagen, aber ja, unter dem Vorwand, beten wir einfach drüber. Aber ich wollte es dir einfach erzählen. Ich kenne noch so ein Bild, das war ganz interessant. Eine Frau sagt der anderen, ich will dir was erzählen, aber sag nicht. Und die andere hält schon den Telefonhörer hinten in der Hand und sagt, nein, nein, auf keinen Fall. Sie ist bereit, das schon weiter zu erzählen. Ein spanischer Philosoph sagte mal, am Klage erkennt man die Metalle. Aber am Gerede erkennt man die Menschen. Interessant, dass wir gemessen werden nach dem, was wir sagen. Ich habe ein Buch gelesen, dort wird gesagt oder dort sagt etwas über sich. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich lese das vor, ihr merkt das. Ich bin tödlicher als eine Granate einer Haubitze. Ich siege, ohne zu töten, ich bringe Häuser auseinander. Ich breche Herzen, ich zerstöre Leben, ich reise auf den Flügeln des Windes. Keine Unschuld ist stark genug, um mich einzuschüchtern, keine Reinheit rein genug, um mich zu entmutigen. Ich nehme keine Rücksicht auf Wahrheit, ich habe keinen Respekt vor Gerechtigkeit, keine Gnade bei Wehrlosigkeit. Meine Opfer sind so zahlreich wie Sand am Meer und meistens auch so unschuldig. Ich vergesse nie was, vergebe nur selten. Mein Name ist Gerede. Sehr interessant, was so Gerede und was wir sagen zerstören kann. Wie kann ich in meinem Leben erkennen, ob es faul ist oder nicht? Wieder eine Faustregel, wann immer du dich mit jemandem unterhältst und plötzlich geht es um einen anderen, dann muss man sich einfach überlegen, habe ich was mit der Lösung zu tun? Oder nicht? Das geht nicht immer, ich weiß. Aber vielleicht können wir ab und zu dran denken, dass wir nicht immer reden, sondern einfach überlegen, kann ich da irgendwie helfen oder reden wir einfach mal drüber? Und wenn das nicht der Fall ist, dann fällt das schon raus. Stellt euch mal vor, wenn jeder solchem Gerede die Ohren zumachen wird. Wenn einer anfängt zu reden und du sagst, warte, habe ich damit was zu tun? Kann ich da irgendwie helfen? Dann hör auf. Ich weiß, das schaffe ich auch nicht immer. Aber vielleicht können wir uns das als Vorsatz nehmen, auch ein bisschen mehr darauf zu achten. Dann würden wir vieles nicht mehr in unserer Umgebung hören. Wie sieht es damit aus, wenn du fragst, woher hast du das eigentlich, was du mir das jetzt sagst? Von wem hast du das? Kann ich die Person fragen und dich als Quelle angeben? Nein, 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 bloß nicht. Mich hältst du da raus. Ja, worüber reden wir dann jetzt hier? Vielleicht reden wir gar nicht drüber. Wisst ihr übrigens, wie der Cousin von Gerede heißt? Ich bin irgendwie heute auf Verwandtschaft, aber der Cousin von Gerede heißt Andeutung. Wir deuten nur was an. Da gab es auch so einen Text, das war ganz interessant. Da war ein Kapitän. Und der Kapitän sieht der Bootsmann an und schreibt ins Logbuch, Bootsmann heute betrunken. Der Bootsmann hat sich so aufgeregt über das Ganze, hat überlegt, was soll er schreiben? Und dann hat er geschrieben, Kapitän heute nüchtern. Hat er gelogen? Nein, hat er nicht. Kapitän war ja wirklich nüchtern. Hat er was Falsches gesagt? Nein, war auch alles gut. Aber da war so eine richtig dicke Andeutung, dass an den anderen Tagen der Kapitän wahrscheinlich nicht nüchtern ist. Nicht wahr? Es ist nur eine Andeutung, aber es zerstört schon so viel. Oder Kritik sucht, wieder dieses Gerede. Kritik ist sehr gut, aber ab und zu gibt es Kritik, die einfach faul ist und falsch ist am Platz. Und wenn wir einander kritisieren, sollten wir dran denken. Noch eine kurze Geschichte, eine harte Geschichte von Wesley, den berühmten Prediger. Die ist wirklich hart, aber damals war das ein bisschen anders. Er hat einen Schlips an, habe ich heute nicht, also nicht umsonst, vielleicht genau deswegen. Er hat einen Schlips an und das war ziemlich lange. Und er hat gepredigt und eine Schwester hat sich so richtig aufgeregt darüber, die ganze Predigt. So kam sie zu ihm nach der Predigt und hat sich wirklich ausgeredet und hat gesagt, das gibt's nicht, also die Krawatte gefällt mir gar nicht und vor allen und laut, dass jeder das auch hört. Und dann wollte sie weggehen und hat gesagt, warten Sie mal. Hat die Schere genommen und hat gesagt, schneiden Sie die Krawatte so, wie Sie möchten. Passende Größe. Und dann hat sie abgeschnitten und er sagt, ist das so in Ordnung? Sie sagte, ja, so ist gut. Wollte sich umdrehen, weggehen und er sagte, warten Sie mal, ich habe auch was zu tun. Strecken Sie Ihre Zunge mal raus. Es ist eine harte Geschichte, ich weiß. Aber was sagt sie uns? Es gibt manche Dinge, wo unsere Zunge einfach so groß ist und so weit ist und es hat gar nicht Platz. Es hat gar nicht Platz, das, was wir sagen. Und wir zerstören einander, wir tun einander weh mit dem, was wir sagen. Ich weiß nicht, ob diese Frau was gelernt hat über Kritik sucht. Aber wir sollten es dadurch was lernen. Redet und erbaut einander, sagt Jesus. Redet was Gutes. Es gibt so viel Gutes. Wieso redet ihr nur etwas, was nicht erbaut? Was nicht Gutes hervorbringt? Ja, man sagte, bevor du einmal tadelst, lobe zweimal. Können wir das heute? Können wir das übereinander heute sagen? Wisst ihr, und das ist, ich komme ein bisschen so zum Schluss. Wisst ihr, was mit dem Heiligen Geist? Hier steht ja, und betrübt nicht den Heiligen Geist. Ich fand das immer so eine Zeit lang komisch, dass jetzt so dieser, nach diesem Ganzen, lass das sein, mach das, und jetzt plötzlich mit dem Heiligen Geist kommt. Wie kommt das? Was hat das für einen Sinn? Das steht so dazwischen als eine Begründung des Ganzen. Für das faule Geschwätz auch. Der Heilige Geist, mit dem du versiegelt wurdest, er ist in dir. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, hat er keine andere Wahl, er bleibt in dir. Aber er muss dich alles, was aus deinem Munde raushört, anhören. Und er ist dabei. Er kommt gar nicht weg. Der muss dich ansehen und hören, wenn du zürnst, lügst und redest schlecht. Jetzt kannst du überlegen, ob du ihn betrüben möchtest oder nicht. Oder alles in Bewegung setzt, dein neues Leben so zu leben, damit der Heilige Geist Früchte in dir sprießen lässt. Dass du richtig blühst und duftest. Indem du gute Dinge tust, die eigentlich, zu denen du eigentlich geschaffen wurdest von Jesus, erkauft wurde, so teuer und kostbar. Betrüben nicht. Betrüben steht für verletzen, für traurig machen. Hör auf, bitter gegen die Menschen zu sein. Hör auf, deine Gerechtigkeit zu suchen, die Rache oder die Gerechtigkeit, das ist des Herrn. Lass nicht zu, dass die Bitterkeit in dir konserviert und zu einem Grimm sich verwandelt und sichtbar nach außen ausbricht. Lass es nicht zu einfach. Alle diese Dinge, die wir gerade angesprochen haben, sind äußerliche Handlungen, an denen die Mitmenschen übrigens erkennen können, dass wir Gottes Kreatur sind oder manchmal auch sogar nicht. Aber an denen die erkennen können, dass wir neues Leben haben. Aber warum steht hier gerade das mit der Freundlichkeit? Und betrübt den Heiligen Geist nicht, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Moment, doch eins. Und ihr seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen. Warum steht das hier mit der Freundlichkeit noch am Ende? Vielleicht, weil die Freundlichkeit heutzutage eine Mangelware ist, aber so richtig. Frederick William Faber hat geschrieben, freundliche Reden sind wie Musik in dieser Welt. Sie haben eine Kraft, die nicht natürlichen Ursprungs zu sein scheint. Als ob einige Engelslieder sich auf der Erde verirrt haben. Es scheint fast, dass sie das tun können, was eigentlich nur Gott allein tun kann. Harte und böse Herzen erweichen. Niemand wurde je durch Sarkasmus überführt. Zerschlagen vielleicht, wenn Sarkasmus intelligent genug war. Aber niemals näher zu Gott gebracht. Das macht die Freundlichkeit. Das macht die Liebe, das macht die Herzlichkeit. Charlie, warum kriegst du? Charlie, du wurdest doch zu einem neuen Leben erschaffen. So breite deine Flügel aus und genieß dieses Leben. Sei freundlich und herzlich, Charlie. Vergib, den anderen, so wie der Herr die vergeben hat. Jesus Christus sagt dir heute, zieh das Neue an, sei was du bist. Lebe aus, zu was du geschaffen wurdest. Und das ist auch mein Gebet für mich. Es ist wirklich mein Gebet für mich, dass ich in diesem Jahr mir wieder neu vornehme. Und für dich auch. Dass wir das nicht nur verstehen, was in der Bibel steht, sondern dass wir endlich lernen, das zu leben. Jemand sagte, es ist gut, wenn ich das Wort Gottes beherrsche, aber es ist viel besser, wenn das Wort mich beherrscht. Und das wünsche ich uns, dass dieses neue Jahr, was kommt, dass diese ganzen Vorsätze, die wir uns machen, dass manche wirklich richtig treffen, die manche wirklich an uns haften bleiben. Dass wir uns vornehmen, nicht an dieser äußeren Schale die ganze Zeit zu arbeiten, die ist auch wichtig, die müssen wir auch pflegen, aber das Innere wird vor Gott irgendwann stehen. Und das Innere wird Jesus fragen, wieso, warum? Ich war doch bei dir. Und du wirst dich verantworten müssen. Und ich wünsche dir, dass du bewusst dieses neue Leben in diesem Jahr auslebst. Dass du richtig strebst, Jesus nachzufolgen und richtig strebst, freundlich, herzlich zu sein. Gott segne euch, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Amen.